dass du lebst, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist am Ostersonntag. Danke, Herr, dass du dadurch heute unter uns bist, als der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und danke, Herr, dass dein Leben in uns genau dasselbe bewirkt, dass wir auferstehen. Nicht erst, nachdem wir gestorben sind, sondern bereits jetzt. In ein neues Leben eintreten, ein Leben mit dir. Nicht mehr getrennt von unserem Schöpfer und Gott, sondern in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und das erbete ich, Herr, dass wir das erkennen und erleben und spüren dürfen. Lehre du uns, Herr, und lass uns recht verstehen. Amen. Danke für das, was ihr mitgeteilt habt. Es ist schön zu sehen, wenn so ein bisschen ein Vertrauen entsteht, dann fühlt man sich auch freier. Am Anfang ist immer so ein bisschen peinlich, gell, wenn jemand was sagen soll oder so. Das ist auch verständlich, mir geht es ja nicht anders. Also das Thema heute mit Gott im Gespräch, was meinen wir damit? Viele von euch haben ja Handy, ich habe auch eins. Heute ist es ja schon fast eine Krankheit. Man ist fast schon ein Exote, wenn man keins hat. Gell? Und ich bezweifle auch, dass viele es nicht brauchen, aber das ist eine andere Sache. Aber wenn zwei Menschen telefonieren, wenn zum Beispiel ich dich anrufe über Handy oder Telefon, dann ist man ja eigentlich technisch verbunden über Kabel oder Funkquellen, wie immer das geht, ich habe keine Ahnung. Man ist auch dann miteinander verbunden, wenn man nichts miteinander redet. Das mache ich mit meiner Frau immer so. Wir finden es irgendwie toll. Wir rufen uns einmal am Tag an und dann, wenn ich nichts höre, dann weiß ich, sie ist es. Das tun wir 8 Minuten und dann legen wir auf. Und es gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl. Das stimmt nicht. Gell? Ist natürlich nicht so. Denn es war eine Verbindung. Die Verbindung ist zwar da. Meine Frau hat den Hörer und ich auch. Aber eine Verbindung ohne Worte ist eben nur eine abstrakte Verbindung ohne Realität. Es ist eine Verbindung ohne Worte. Bei der Frau klingt es ja vielleicht noch ganz witzig, aber ich glaube, bei Gott geht es uns genauso. Ja, wir wissen zwar, wir sind irgendwie mit ihm verbunden, aber es sind keine Worte. Wir finden keine Worte. Mir ist schon manchmal so gegangen, habe frisch und fröhlich um 7 Uhr morgens raus, meinen Spaziergang, nicht jeden Tag, aber öfter mal. Und dann fange ich an zu beten, sage, lieber Vater, und dann fällt mir eigentlich gar nichts ein, was ich ihm heute sagen soll, muss ich echt nachdenken. Es ist interessant festzustellen, dass Gott sich von Anfang an entschieden hat, Worte zu verwenden, um sich in dieser Welt zu offenbaren. Gott hat sich entschieden, Worte zu verwenden, um mit Menschen zu kommunizieren. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Warum hat sich Gott nicht irgendeine andere Möglichkeit erwählt, um sich uns zu offenbaren? Ich weiß auch nicht, was sie meint. Ich weiß ja nicht alles. Aber ich kann mir vorstellen, er hätte auch Liebe oder Heiligkeit oder irgendeine andere Form der Kommunikation wählen können, um mit uns zu reden. Aber er hat Worte gewählt. Johannes 1,1, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war am Anfang. Wort, Sprache. In diesem Vers geht es natürlich um das lebendige Wort, Jesus Christus. Er ist das Wort. Im Genesis 1,1, im ersten Vers von der ganzen Bibel, lesen wir, am Anfang schuf Gott. Und dann lesen wir, und er sprach. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Interessant, wann immer Gott spricht, dann ist es. Gott braucht nur zu reden, dann ist es. Übrigens, das ist die Definition von Wahrheit. Die beste Definition von Wahrheit ist, wenn das Wort und die Tat eins werden. Das ist Wahrheit. Darum sagt Jesus, ich bin das Wort. Das, was ich sage und das, was ich tue, ist genau dasselbe. Das ist Wahrheit. Übrigens, in der Bibel lesen wir immer, ich wünsche mir, Johannes betet, ich wünsche mir, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Das heißt, dass das, was wir sagen, das, was wir tun, dasselbe ist. Das ist Wahrheit. Ohne Worte wäre es völlig unmöglich, unser Leben auszudrücken. Menschen, die stumm sind, die nicht reden können, die tun sich unheimlich schwer und die lernen alle möglichen Techniken, um sich irgendwie anders auszudrücken. Sogar die tiefsten Gefühle im Menschen sehnen sich danach, mit Worten ausgedrückt zu werden. Darum gebrauchen sogar Musiker Worte, um ihre Melodie zu begleiten, um die Romantik oder die Harmonie zum Ausdruck zu bringen. Bei frisch Verliebten, die schauen sich mal nur an, aber das geht nicht ewig so. Das Anschauen hat sein Ende. Früher oder später musst du mal zu reden beginnen. Das ist so. Mir fällt auf, wenn zwei verliebte Menschen speziell miteinander reden, so am Telefon, dass sie wenig Informatives sagen. Sag mal, wenn es jetzt rein darum geht, etwas Informatives, das ist reine Geldverschwendung, die machen. Es ist tatsächlich. Er hat nichts, was er ihr jetzt konkret sagen muss, oder umgekehrt, sie ihm auch nicht. Aber die reden miteinander, grinsen sogar dabei. Grundlos. Weil sie sind in Verbindung. Und sie gebrauchen Worte, um diese Verbindung auszudrücken. Sie teilen sich mit und sie tauschen ihre Gefühle mit Worte aus. Das tut man nun mal so. Nun, wie sieht deine Verbindung mit Gott aus? Wie reden wir mit Gott? Wie tauschen wir unsere Gefühle mit unserem Schöpfer, mit unserem Retter, mit unserem Herrn aus? Und da sind wir wieder bei der Frage, die man so oft hört, ich habe alles versucht, aber ich erlebe Gott nicht, ich fühle Gott nicht und so weiter. Und in dieser Resignation hören dann viele Menschen auf zu beten oder wenden sich gar vom Glauben ab. Kennt ihr das Lied? This is a country lead. How can it be wrong if it feels so right? Wie kann etwas falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt? Meine Frage ist umgekehrt. How can it be right if it feels so wrong? Wie kann etwas richtig sein, wenn es sich so falsch anfühlt? Ich beziehe das jetzt aufs Gebet. Denn so oft höre ich, ich bete, aber das ist nur ein Monolog. Mein Gebet geht bis an die Decke. Das macht er übrigens nicht, Gott ist unter der Decke, braucht nicht weitergehen. Aber so, was sie damit meinen, verstehe ich schon. Es geht an die Wand und kommt wieder zurück. No response, keine, ich bekomme nichts zurück. Nun, wenn ein Christ zu mir gesagt hat, ich fühle nichts von Gott, wenn ich mit ihm rede, ich spüre nichts, es ist immer nur ein Monolog, ist immer schlecht. Im Zug ist mir das mal passiert oder im Flugzeug passiert es manchmal. Kommt drauf an, wie du drauf bist, gell? Aber du redest und fragst und er sagt halt ja, nein, ja. Nach einer halben Stunde lässt du ihn in Frieden und dann liest halt wieder ein Buch oder was. Weil ein Monolog ist schlecht, wenn nur einer redet. Aber ich glaube für viele, und da bin ich nicht auch ausgeschlossen, ist oft Gebet ein Monolog. Und darum wird es langweilig und darum hören wir auf zu beten. Wenn Christen gesagt haben, ich spüre nichts im Gebet, ich habe kein Gefühl dabei, dann war meine schnelle Antwort, die habe ich leider zu oft gesagt, Christsein hat nichts oder wenig mit Gefühl zu tun, sondern Christsein ist einzig und allein wichtig, das, was du weißt. Nicht das Gefühl ist entscheidend, sondern nur das, was du weißt. Paulus hat gesagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Denn wir wissen, dass weder Tod noch Leben und so weiter mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Nun, diese Antwort ist auch nicht falsch. Christsein ist tatsächlich gegründet auf das, was wir wissen, nicht auf das, was wir fühlen. Aber es ist eben nur eine Seite von der Münze. Denn eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben, ist eine Liebesbeziehung. Und eine Liebesbeziehung ohne Gefühle ist eine schlechte Liebesbeziehung. Wenn du einen Menschen hast, den du liebst, und du hast überhaupt keine Gefühle für den. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt dann wahrscheinlich. Finde ich zumindest. Das ist ja am Altar, bis der Trott uns scheidet. Gell? Es ist ja heute viel die Rede vom intellektuellen Quotienten. Der ist ja heute ausschlaggebend. Dann hast du Intelligenztest und so weiter. Aber wisst ihr, wovon eigentlich wenig die Rede ist? Vom emotionellen Quotient. Dabei ist der emotionelle Quotient sehr oft ein besserer Indikator für die Intelligenz als der Intelligenzquotient. Seht ihr, Emotionen sind unheimlich wichtig, was den Intellekt anbelangt. Emotionen appellieren sehr oft an unsere Vernunft. Emotionen sind wichtig. Habt ihr sicher schon erlebt, wo man zum Beispiel sagt, man bekommt ein Angebot oder was immer und dann sagt man so, verpflichte dich nicht so schnell, mein Gefühl, ich fühle mich nicht wohl dabei. Ist gut, hör auf dein Gefühl. Gefühle sind, hat Gott uns gegeben, Gefühle sind wichtig. Oder man sagt, überschlaf es nochmal, bevor du dich entscheidest. Was sagt man da? Ich will mein Gefühl noch befragen, bevor ich mich da jetzt hineingebe. Und das ist gut so. Wir alle haben erfahren, wie wertvoll das ist, auch auf unser Gefühl zu hören. Wenn ein hochintelligenter Mensch einen niedrigen emotionellen Quotienten hat, dann ist er ein sehr unweiser Mensch. Ihr kennt vielleicht, den nennt man dann Fachidioten, oder? Gibt es verschiedene Ausdrücke. Unsere Gefühle sind nämlich völlig real und die sind gut so. Und Gott ist an unseren Gefühlen interessiert, nicht nur an unserem Wissen. Gott ist an Gefühlen interessiert. Gott hat uns ja schließlich so gemacht. Wenn er nicht an Gefühlen interessiert wäre, hätte er uns keine gegeben. Und wir sind schockiert, wenn ein Mensch, aus welchen Gründen immer, gefühllos geworden ist. Wenn man zum Beispiel hört, wie die 18-jährige Melissa Drexler sich von der Tanzfläche entschuldigt hat und niemand eine Ahnung hatte, was sie vorhatte. Sie hat sich entschuldigt, ist rausgegangen auf die Toilette. Sie kam zurück mehrere Minuten später und hat die Band gefragt, ihr Lieblingslied zu spielen. Niemand in diesem Raum war bewusst, dass die Melissa in diesen paar Minuten ins Bad ging, ihr Baby zur Welt brachte, in einen Plastiksack hüllte, in den Mülleimer warf und das Baby erstickte. Ein paar Minuten später fragt sie nach ihrem Lieblingslied. Psychiater beschreiben diese Frau als jemand, der seine Gefühle amputiert hat von der Realität. Und die Gesellschaft ist erschüttert über solch eine furchtbare Tat. Warum? Wir entdecken hier, dass wenn wir Gefühle unterdrücken oder amputieren, dann verlieren wir das, was uns Menschen zum Menschen macht. Darum sind Gefühle so ausschlaggebend. Gott hat uns einen wunderbaren Schatz gegeben mit unseren Gefühlen, die Kapazität, Freude, Schmerz zu fühlen, Tränen zu haben, Freudentränen und Trauertränen. In unserer Gesellschaft heute ist allerdings der Intelligenzquotient entscheidend. Und das ist schade. Auch unser Bildungssystem ist meiner Meinung nach nicht sehr gut. Leute schaffen es, die zwar hochintelligent sind, aber unbrauchbar. Aus welchen Gründen immer. Das ist jetzt nicht das Thema. Seht ihr, rein intellektuell sind uns ja die Computer bereits weit überlegen. Das ist ja immer mein Computer, wie der schnell denkt, das ist ein Wahnsinn, gell? Da habe ich keine Chance mehr. Das ist sowieso kein Wunder. Aber wie intelligent ein Computer auch immer werden mag, sie werden niemals einen Menschen ersetzen. Siehst du, angenommen, du spielst gegen einen Computer Schach und du verlierst, dann wirst du den Computer kaum in dein Lieblingscafé einladen auf eine heiße Schokolade. Es kann zwar sein, dass du es tust, Aber ich weiß nicht, ob der Computer dann Freude dabei empfindet. Es sei denn, du hast ihm eingespeichert zu sagen, das ist nett von dir. Das geht schon. Wenn du dann noch Liebesgefühle entwickelst, dann brauchst du einen Psychiater. Aber es spielt keine Rolle, wie intelligent ein Computer werden kann. Er kann niemals einen Menschen ersetzen. Denn der Mensch ist ein komplettes Wesen, Geist, Seele, Leib. Und das Pendulum leider auch in unserem Christentum heute, weil das Gefühl eben so hochgehoben wird, und das ist jetzt die andere Seite vom Gefühl, oftmals, es ist interessant, wir leben in einer extremen Gesellschaft. Einerseits ist das die Intelligenz so überaus wichtig, vor allem im Bildungswesen. Und andererseits muss dann wieder schauen, wisst ihr, was der Mensch sucht? Erlebnis, nur Erlebnis. Und das geht nur ins Emotionelle. Und ich finde, leider sind auch viele christlichen Gemeinden darin abgefahren, dass es nur noch ums Emotionelle geht. Mit dem einen wie mit dem anderen Extrem haben wir ein Problem. Leider ist vielerorts das Wissen, das Kennen der Heiligen Schrift bedeutungslos geworden. Oder zumindest zweitrangig. Und das ist ein Schuss, der zurückgeht und wird viele Christen noch viel frustrierter zurücklassen als vorher. Lass mich das so erklären. Zwischen Intelligenz, Wissen und Gefühl. Das Gefühl ist so etwas wie eine Person, die neben dir hergeht. Das ist ja schön, eine Person neben dir zu haben. Am Lift ist jemand neben dir. Ich hoffe, du findest das schön. Vielleicht nicht bei jedem, aber bei manchen. Und diese Person, das Gefühl, ich bin das Wissen, diese Person ist das Gefühl. Diese Person habe ich fest im Griff. Und diese zweite Person, die bringt Farbe, Freude, Tränen in mein Leben. Die macht mein Leben bunt. Wisst ihr, wann wir ein Problem haben? Wenn diese Person das Gefühl mich in den Griff nimmt und mich lenkt, dann haben wir ein Problem. Denn dann wird das Wissen vom Gefühl gelenkt und nicht das Gefühl vom Wissen. Dann beginnen ernsthafte Probleme. Die Frage ist jetzt, wie können wir ein balanciertes Leben führen als Christen in dieser extremen Welt? Und unsere Gesellschaft ist extrem. Einerseits sollen wir das Gefühl nicht verlieren, andererseits soll das Gefühl nicht überhand nehmen. Und warum tun wir uns so schwer dabei? Nun, ich möchte das kurz erklären, mit den drei Sprachen, die wir Menschen sprechen. Ich habe das kurz im letzten Rundbrief, also im vorletzten, weiß ich nicht mehr genau, habe ich kurz darüber geschrieben. Wir Menschen benutzen unter anderem, ich erhebe da überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber drei Sprachen, mit denen wir uns ausdrücken. Und ich möchte einfach so aufbauen, die erste Sprache, die wir lernen, ich fange mit Babys an, die erste Sprache, die ein Baby lernt, nachdem es geboren ist, ist die Sprache der Vertrautheit und die Sprache der Beziehung. Das ist eine Sprache. Es ist keine geschriebene Sprache. Du findest die Sprache in keinem Buch. Ist auch keine intelligente Sprache. Ist eine extrem einfache Sprache. Aber ich bin ja selber Vater, ich habe drei Kinder. Und früher habe ich das oft mal belächelt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin halt so cool oder was immer, wie du das nennst, gell? Oder war ich zumindest. Wenn da jemand so rumgedurtelt hat mit dem Kind, und bla bla und so weiter. Habe gedacht, warum kann der Mensch nicht vernünftig reden? Das ist ja auch kein Idiot, der da in der Krippe liegt. Aber ich habe es selber gemacht. Vielleicht nicht gerade so extrem. Reißt sich ein bisschen zusammen, gell? Aber diese Sprache, wenn du dein Kind liebst, du kannst gar nicht als so zu reden. Und diese Sprache zwischen Vater, Kind, Mutter, Kind ist extrem arm an Intelligenz, aber sehr reich an Bedeutung. Extrem reich an Bedeutung. Und diese Beziehungssprache mit Vater und Kind, ich sage jetzt Vater, weil ich eben männlich bin, zwischen Vater und Kind, diese Beziehungssprache entwickelt ein tiefes Vertrauen. Kein Informationsfluss, entwickelt nur Vertrauen. Das ist die Sprache der Beziehung. Du tauschst jetzt nicht Fakten aus oder irgendwas. Aber du redest mit dem kleinen Kind. Dann, wenn das Kind heranwächst, dauert gar nicht lange, dann, wenn sie in die Schule kommen, ist es extrem, dann lernen sie die zweite Sprache, die sogenannte Sprache der Information. Also die erste Sprache, die Sprache der Beziehung oder Vertrautheit. Die zweite Sprache ist die Sprache der Information. Ein Kind lernt dann, dass diese Welt alles Dinge hat und diese Dinge haben Namen. Da gibt es Carving-Ski und gibt es normale Ski, Zahnstocher. Und dann gibt es Berge, dann gibt es Wolken, Regen, Schnee. Die Kinder lernen auch, dass der Schnee und die Wolke in Verbindung stehen, auch mit der Temperatur, das ist auch so ein Wort. Und es findet all diese wunderbaren Dinge heraus und es gebraucht diese Sprache der Information. Diese Sprache ist vor allem die Sprache der Schule. Warum gehen Kinder in die Schule? Natürlich nicht nur, aber vor allem, um informiert zu werden über das Leben, über Mathematik und all das Zeug. Und dann gibt es drittens noch die Sprache der Motivation. Also die Sprache der Beziehung, die Sprache der Information, die Sprache der Motivation. Kinder entdecken sehr schnell, dass man mit Worten Menschen bewegen kann. Worte haben eine große Macht. Sagst du, Tobias baut Türen ein und er baut sie ein. Und er singt dabei sogar Lieder, das ist wunderschön. Ich sage, komm und er kommt. Ich sage, geh und er geht. Auch bei meinen Kindern manchmal. Kinder lernen sehr schnell, dass sie mit Worte erwachsene Menschen bewegen können, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollten. Das wissen Kinder sehr schnell. Das ist die Sprache der Motivation. Ob wir es wissen, ob wir es glauben oder nicht, du und ich, wir werden alle bewegt von dieser Sprache. Wir kaufen Dinge wegen dieser Sprache. Wir treten Clubs bei wegen dieser Sprache. Wir werden Christen durch diese Sprache. Unter anderem braucht natürlich mehr. Das ist vor allem die Sprache der Politiker, Sprache der Werbung, Motivation. Nun, unsere westliche Gesellschaft, in der wohnen wir alle, ist dominiert von der Sprache der Information und der Sprache der Motivation. Wir alle sind relativ gut geschult, Dinge zu beschreiben, Menschen zu informieren und wir haben auch gelernt, Menschen mit unserer Sprache zu bewegen, motivieren, jemanden bestimmten zu wählen und so weiter. Wisst ihr, jetzt kommt ein Problem. Die erste Sprache, die Sprache der Beziehung und die Sprache der Vertrautheit, die bleibt in unserer Gesellschaft auf der Strecke. Die wird fast nicht mehr gesprochen. Nachdem ein Mensch in unserer Gesellschaft aus der Wiege heraus ist, findet er immer weniger Möglichkeiten, sich in dieser ersten Sprache zu üben. Es gibt ganz kurzlebige Wiederentdeckungen dieser Sprache. Das ist, wenn zwei Menschen sich verlieben. Dann sprechen sie Zeug, das weder informiert noch motiviert. Es ist nur eine Sprache. Es ist faszinierend zuzuhören. Manchmal hat man das Vorrecht, irgendwo in der Nähe zu sein, im Zug oder im Flugzeug oder irgendwo, oder am Bahnhof. Und da hörst ihnen zu und denkst, das ist ja Wahnsinn. Aber die haben eine super Zeit dabei. Alles, was sie tun, ist Beziehung bauen, Vertrauen gewinnen. Nicht motivieren, nicht informieren, Sprache der Beziehung. Und dann erlernt man es wieder kurzweilig, wenn man Vater wird, das Kind liebt, oder wenn man Mutter wird und das Kind liebt. Auch dann lernt man diese Sprache wieder ein wenig, zumindest eine Zeit lang. Nun, und hier kommt der springende Punkt. Warum, ich müsste fragen, warum erzählt er mir das? Der springende Punkt ist der. Gebet Reden mit dem lebendigen Gott ist Sprache Nummer 1. Sprache der Beziehung und Sprache der Vertrautheit. Ich habe Neuigkeiten für dich. Du musst Gott nicht informieren. Er weiß wesentlich mehr als du. Zweitens, du brauchst Gott auch nicht motivieren. Denn er ist viel besser als du. Und die Menschen und die Welt sind ihm ein wesentlich größeres Anliegen, als sie dir jemals sein wird. Du brauchst Gott nicht zu motivieren und nicht zu informieren. Das Einzige, was Gott von dir will, ist, die Sprache der Beziehung und der Vertrautheit wiederzuerlernen, mit ihm zu reden. Das ist, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr niemals verstehen, worum es im Himmelreich überhaupt geht. Sprache der Beziehung. Und ich glaube, die größte Aufgabe unter Lehrern, unter Pfarrern, Jugendleiter, was immer Hauskreisleiter, ist den Menschen diese Sprache zu lernen. Damit Christen wieder lernen, in der Sprache der Beziehung zu reden. Nicht nur in der Information und Motivation. Im Großen und Ganzen sind die Frauen wesentlich besser dabei als Männer. Männer sind noch viel stärker verarmt in dieser Richtung als Frauen. Bei uns ist es umgekehrt. Na, stimmt nicht. Aber interessant, Hannelore und ich, wir waren jetzt auf Urlaub, gerade vor 2 Wochen, nicht vor 2 Wochen, vor 2 Monaten, scheint wie vor 2 Wochen, im Oktober, waren wir in Spanien, seit 10 Jahren unser erster Urlaub alleine. Mit 3 Kindern bleibst du lieber zu Hause. Aber da haben wir uns entschieden, wieder mal zu zweit auf Urlaub zu fahren. Es war 10 Tage, war das. Und es war interessant. So am ersten Tag kommt man runter, gell? Man freut sich schon monatelang auf endlich mal wieder alleine auf Urlaub fahren. Am ersten Tag und dann nächsten Tag stehst du auf und dann sage ich, ja, was machen wir heute? Und dann sagt sie, was willst du denn wieder machen? Sag ich, ja, wir müssen doch irgendwas tun. Ich kann doch nicht hier sitzen und reinschauen wie ein Hund den ganzen Tag und nichts tun. Aber wisst ihr, das ist schwierig. Und der Urlaub war die ersten Tage nicht schön, muss ich ehrlich zugeben, denn es gab nichts zu reden. Was Dauernhof war weg, wir haben uns beschlossen, mal nicht drüber zu reden. Keine Mitarbeiter, keine Studenten, keine Gäste. Die Kinder waren auch nicht da, also was wollen wir viel drüber reden. Und dann kommst du drauf, du hast ja nichts mehr zu sagen. Es war dann ganz eine super Zeit, da haben wir endlich wieder mal gelernt, miteinander zu reden. Nur miteinander zu reden. An sich nur anschauen wie 2 Kartoffeln oder Mohrrüben, den ganzen Abend und dann schlafen gehen. Aber wisst ihr, das braucht Zeit. Und das geht nicht von heute auf morgen und du kannst es nicht machen. Die Sprache der Beziehung braucht nämlich Zeit und Übung. Und das Missverständnis, das wir haben, ist zu glauben, dass die Sprache der Beziehung von alleine geht. Mein Freund, der bleibt immer Freund, das muss von alleine gehen. Letztlich hat jemand, ich bin bei den Höhlenforschern immer dabei, der schreibt immer so nette Sprüche, das ist kein Christ unbedingt, aber ein ganz lieber Kerl. Und der hat dazu geschrieben, wer keine Zeit hat für seine Freunde, dem nimmt die Zeit seine Freunde. Das stimmt. Stimmt ganz genau. Aber wir haben dieses Missverständnis zu glauben, dass Beziehungen einfach von alleine gehen müssen. Und das ist falsch. Das ist nämlich die erste Priorität. Ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die sind hochintelligent, extrem erfolgreich in dem, was sie tun, aber völlig unbrauchbar, wenn man mal normal mit denen reden will. So unbeholfen, so verarmt, weil sie diese Sprache nicht üben. Und es ist interessant, schauen wir mal zur Sprache der Information. Wie viele Jahre, Jahrzehnte bringen wir auf, um uns zu informieren? Keine Frage, dass jemand 5 Jahre studiert für etwas, was er dann nie braucht. Das kommt ja auch vor. Aber das ist gar keine Frage, dass wir, da arbeiten wir Sommer und Winter, Freizeit am Abend, um uns zu informieren, um ein gewisses Diplom zu erreichen. Da sehen wir eine Wichtigkeit. Aber wenn es zur Sprache der Beziehung kommt, vor allem wenn es zur Beziehung mit meinem Schöpfer kommt, das soll in 1,5 Minuten in der Früh gehen mit einem Neutestament-Vers und einem Alttestament-Vers. Und Amen. Leute, das funktioniert nicht. Sprache der Beziehung müssen wir neu üben, neu einlernen. Ist die Konsequenz die, dass du genau dahin kommst und sagst, weißt du was, wenn ich bete, das ist langweilig. Wenn ich mit meiner Frau 5 Jahre nicht rede, kann ich nicht erwarten, dass ich nach Hause fahre und sie sich jetzt öffnet. Es geht nicht. Es braucht Zeit. Und erst wenn wir diese Sprache wieder erlernen, werden wir wieder ganz neu entdecken, dass man Gott spürt, dass man seine Liebe fühlt, dass ich eine innige Beziehung mit meinem Schöpfer haben kann, mit einem erfüllten Gefühlsleben. Nicht nur abstrakt, nicht nur wissen, sondern auch spüren. Aber das geht, ist meine tiefe Überzeugung, nur über die Sprache der Beziehung. Jesus kannte diese Sprache. Er hat gebetet, aber Vater. Und aber ist das Wort für Papi oder Vati. Das ist diese intime Sprache, die meine Kinder auch zu mir haben. Die Sprache hat Jesus verwendet, wenn er mit seinem Vater redete. Und diese Sprache müssen wir wieder lernen, wenn wir mit unserem Gott reden. Und dann wirst du entdecken, Christleben ist real, unser Gott ist lebendig und Christsein ist spannend. Interessant, wenn Kinder zum Glauben kommen und dann zu ihren Eltern sagen, ich gehe jetzt 6 Monate in eine Bibelschule. Die fallen fast im Hocker, das bringt ja nichts. Das ist interessant, ist es nicht? Das hat ja nur beziehungsmäßig zu tun. Du bekommst ja kein Diplom dafür. Das ist interessant, gerade christliche Familien sind oft die größten Hindernisse, dass junge Leute sich entwickeln können. Christliche Eltern, dass ihre Kinder gläubig werden, das wollen sie schon. Aber dann als Missionar nach Indien gehen? Na, das nicht. Da müssen wir uns ganz ehrlich selber prüfen. Wo stehe ich mit meinem Herrn? Und wo soll ich hin? Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass, wenn wir mit dir reden, wir dich nicht informieren müssen, denn du bist bestens informiert und wir dich auch nicht motivieren müssen. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alle Güte wohnt in dir. Wir brauchen dich nicht zu motivieren, Herr. Das Einzige, was du dir wünschst, Gott, ist, dass wir einfach mit dir reden, mit dir Kaffee trinken, mit dir spazieren gehen, einfach mit dir leben. Damit du in dieser Vertrauenssprache, in dieser intimen Sprache uns so formen kannst, dass du dich durch uns spiegeln kannst, dass andere Menschen entdecken, dass du in uns wohnst. Nicht, weil wir so gut wären, sondern einfach, weil du gut bist. Herr, vergib, wo auch ich so oft nur informiere und motiviere und dabei total übersehe, dass es darum nicht geht. Ich danke dir für alle Informationen, die ich haben darf. Ich danke dir für alle Motivation, die ich erfahre. Doch ich möchte mich ausstrecken nach der Beziehung, nach dieser Vertrautheitsbeziehung, dieser Liebesbeziehung mit dir und auch mit den Menschen, die du um mich stellst. Und so, Herr, danke ich dir jetzt für diese Gruppe. Du weißt, wo jeder steht. Ich bitte dich für jene, Herr, die dich nicht kennen, dass sie den Mut haben, sich auf dich einzulassen, sie ihre Sünde bekennen, vor dir kommen und dich einladen in ihr Leben, damit du Herr bist, damit wieder Gemeinschaft besteht zwischen Schöpfer und Geschöpf. Ich bitte dich für jene, die dich kennen, aber frustriert sind, enttäuscht sind, Monologe erfahren im Gebet, Herr, dass wir wieder lernen, die Beziehungssprache zu reden. Und Herr, wir brauchen deine Hilfe dabei. Ich bete für die Ehepaare, Herr. Ich bete für meine eigene Ehe, dass wir lernen, unsere Rechte aufzugeben, dass wir lernen, auf den anderen zuzugehen, dass wir der Erste sind, um Vergebung zu bitten, immer der Erste, dass wir auf dich hören und dein Wort ernst nehmen, dass wir uns zerbrechen lassen, damit du leben kannst, in und durch uns. Und Herr, ich bete für alle, dass wir lernen, dass ein Leben mit dir täglich ein neues Leben ist. Nicht eine Sache, die man einmal macht und dann dahin treibt, sondern eine Sache, die jeden Tag neu ist. Deine Liebe ist jeden Tag neu, frisch, ein neuer Anfang. So wie in der Ehe, so wie in der Freundschaft, so wie mit Arbeitskollegen. Jeder Tag ein neuer Anfang ist. Und das bete ich, erkennen zu dürfen aus deiner Gnade und Liebe. Denn selber kann ich es nicht. Herr, wir sind so angewiesen auf dich. Und das ist die größte Freiheit. Auf mich angewiesen zu sein, bedeutet Gefängnis. Denn ich bin so beschränkt, Herr. Auf dich angewiesen zu sein, bedeutet Freiheit. Denn du bist unendlich groß. Und in dieser Freiheit möchte ich leben. Jeden Tag neu. Danke ich dir jetzt für den Abend. Mögest du diese Menschen segnen und zu dir ziehen, wo immer sie stehen. Amen.